Ja, auf meinen Notizen steht als erstes Vorstellung nach Bedarf. Ich glaube, das kann ich mir schenken. Und für alle die, die noch schlafen und gern weiterschlafen wollen, den mache ich es einfach und sage die Botschaft des heutigen Morgens gleich zu Beginn. Die Botschaft lautet, und die ist sehr, sehr einfach: Kauf dir Freunde. Nimm dein Geld und kauf dir Freunde. Ihr braucht gar nicht so komisch zu gucken, weil das ist mein voller Ernst. Das ist nicht nur mein voller Ernst, das ist der volle Ernst vom Herrn Jesus. Wir wollen uns einen Abschnitt angucken aus dem Lukas-Evangelium, aus Lukas 16. Das, was allgemein das Gleichnis vom ungerechten Verwalter genannt wird. Und ich will kurz was dazu sagen, wo das Gleichnis im Lukas-Evangelium steht, weil das Lukas-Evangelium hat eine Eigenschaft, dass es eine sehr, sehr spezielle Erzählstruktur hat. Also das Lukas-Evangelium gliedert sich in zwei Teile. In der ersten Hälfte erzählt uns Lukas, wie der Herr Jesus in diese Welt kommt, was seine Botschaft ist und wie er seine Jünger, seine Nachfolger beruft. Und dann können wir lesen in Lukas Kapitel 9, in Vers 51, der Wendepunkt vom Lukas-Evangelium. Da schreibt Lukas: Es geschah aber, als sich die Tage seiner, also Jesu, Aufnahme erfüllten, dass er sein Angesicht feststellte, nach Jerusalem zu gehen. Also irgendwo gibt es einen Punkt im Leben vom Herrn Jesus, wo er sagt: Jetzt gehe ich erstmal nach Jerusalem rein geografisch, aber es geht noch weiter. Es steht da, dass die Tage seiner Aufnahme erfüllt sind, also er geht zurück in die Herrlichkeit zu seinem Vater. Und das ist das, was die zweite Hälfte vom Lukas-Evangelium berichtet. Der Jesus geht diesen Weg in die Herrlichkeit zurück. Und auf diesem Weg ist er ein Vorbild für seine Jünger und zeigt ihnen, wie dieser Weg in die Herrlichkeit geht. Wie man auf diesem Weg in die Herrlichkeit lebt. Was da für Dinge, für Themen wichtig sind. Und er ist damit Vorbild für die Jünger und auch Vorbild für uns, weil wir sind auf dem gleichen Weg. Wir sind auch auf dem Weg in die Herrlichkeit und können uns deshalb an diesen Themen, die der Herr Jesus in dieser zweiten Hälfte vom Lukas-Evangelium anspricht, uns anschauen, wie das funktioniert, was für Themen wichtig sind. Und in dem Abschnitt, wo dieses Gleichnis in Kapitel 16 steht, in diesem größeren Abschnitt, die paar Kapitel davor und danach, da geht es um das Ziel dieser Reise. Also niemand macht sich irgendwohin auf den Weg, wenn er nicht weiß, ob sich das auch lohnt. Und deswegen verwendet der Herr Jesus einige Themen darauf oder einige Abschnitte darauf, um über dieses Ziel zu reden. Was zeichnet die Herrlichkeit eigentlich aus, in die es hingeht? Was ist dafür wichtig? Warum sollen wir uns diese Herrlichkeit anschauen, die wir mal nach unserem Tod haben werden beim Herrn? Und er spricht Themen an, für die es wichtig ist, dieses Ziel im Blick zu haben. Und das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn wir dieses Gleichnis lesen, weil das ist so das die Begebenheit, wo das Gleichnis eingebettet ist. Ich lese mal die ersten Verse, Lukas 16 ab 1. Er sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein gewisser reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, dass er seine Habe verschwende. Und er rief ihn und sprach zu ihm: Was ist dies, das ich von dir höre? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst nicht mehr mein Verwalter sein. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Zu graben vermag ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden Einzelnen des Schuldners seines Herrn herzu und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bart Öl. Er sprach aber zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setze dich schnell hin und schreibe 50. Dann er sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach: 100 Korb Weizen. Und er spricht zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Als Situation ist folgende: Es gibt einen reichen Mann, der hat nach heutigen Maßstäben ein mittleres bis größeres Unternehmen, ein landwirtschaftliches Unternehmen, und er hat einen Verwalter eingesetzt, also auf Deutsch einen Manager. Der soll für ihn seinen Betrieb managen, also dort schauen, dass alles seinen Gang geht. und seine Habe verwalten. Und dieser Verwalter, der geht nicht gut mit dem Besitz seines Herrn um, sondern der verschwendet es. Und der Verwalter macht das, was ganz natürlich ist. Der Herr macht das, was ganz natürlich ist. Der holt den Verwalter ran und sagt, pass auf, so geht's nicht. Also wenn du deinen Job schlecht machst, dann werfe ich dich raus. In ein paar Wochen bist du gefeuert und vorher möchte ich aber deine Schlussbilanz sehen. Ich will sehen, wie viel habe ich denn eigentlich verloren durch dich. Also lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, mach eine Schlussbilanz, zeig mir, was du getan hast und danach bist du deinen Job los. Es ist heute noch genauso, wenn irgendjemand mit Geld schlecht umgeht, dann passiert es genauso. Also ein Beispiel, im Januar ist mein Stromanbieter pleite gegangen und seitdem schuldet mein Stromanbieter mir Geld und damit bin ich automatisch Gläubiger in einem Insolvenzverfahren. So, das heißt, ich habe jetzt das Recht, nach München zu fahren, zu meinem Stromanbieter oder dort, wo der mal saß, und dorthin zu gehen und zu sagen, ihr schuldet mir Geld, ich will sehen, wie sehen eure Bücher aus, wie habt ihr gewirtschaftet, was ist noch da? Das Recht hat man als Gläubiger und schon gleich Recht, wenn einem was gehört. Und ich meine, dieses Thema Misswirtschaft und schlechte Verwaltung ist nur beim besten Willen was uns irgendwie immer wieder begegnet, was in unserer Zeit und unserer Welt irgendwie allgegenwärtig ist. Und nicht unbedingt nur schlechte Verwaltung, sondern Verwaltung im Allgemeinen. Weil wir sind mit dem, was wir besitzen, auch nichts anderes als Verwalter. Selbst in unserem Beruf. Also die meisten von euch wissen, ich bin Physiker und arbeite an der Uni und immer wenn ich in mein Büro gehe, früh in meine Uni, also in den Tempel der Weisheit, den Elfenbeinturm, dann habe ich eine Aufgabe dort. Und da könnte man zuerst sagen, das hat auch mit Verwaltung nichts zu tun. Aber das hat mit Verwaltung was zu tun. Weil es ist mein Job, mir zu überlegen, wie ich mit euren Steuergeldern umgehe. Und da gibt's Leute, die schauen auch, dass das ordentlich gemacht wird. Manchmal zumindest. Aber ihr könnt eh nichts dagegen tun, von daher müsst ihr damit leben. Also irgendwie das Thema Verwaltung ist was, was uns durchaus betrifft, weil unter Umständen haben wir selbst in Bereichen wie unserem Beruf, der offensichtlich erstmal nichts mit Managen und Verwalten zu tun hat, haben wir doch ganz oft Verantwortung für die Sachen anderer Leute. Und jetzt hat dieser Verwalter natürlich ein Problem, weil da ist sein Job los und der überlegt sich, was mache ich, nachdem ich arbeitslos geworden bin? Wie komme ich über die Runden? War das ein Manager, das heißt, er hat sein ganzes Leben im Büro gesessen. Das heißt, die richtige Arbeit ist er nicht fähig, da ist er zu schwach für. Und irgendwo betteln zu gehen, da schämt er sich. Und da hat er eine geniale Idee. Der denkt sich, ich nehme einfach das Geld, über das ich gar nicht mehr verfügen kann. Also ich gehe zu den Schuldnern meines Herrn und erlasse denen Teile von ihren Schulden. Mit dem Hintergedanke, wenn ich dann arbeitslos bin, dann habe ich Freunde. Dann habe ich Leute, bei denen ich mich durchschnurren kann. Weil ich habe denen ja was Gutes getan. Und so ruft er den Ersten zu sich und fragt, was er ihm schuldig ist. Ungefähr 2.500 Liter Öl. Und er sagt, okay, 50% schenke ich dir. Nächsten ruft er zu sich, was schuldest du meinem Herrn? Sagt er, 22 Kubikmeter Weizen ungefähr. Okay, brauchst nur 80% zu bezahlen. Und so hat er hinterher Leute, und das macht er mit jedem Einzelnen, der Schuldner seines Herrn steht da im Text. Das macht er mit allen, nicht nur mit zweien. Und so hat er hinterher eine ganze Menge Leute, die irgendwie ihn mögen, weil er ihnen mal was erlassen hat. Das Problem an der Sache, das sind Güter und Schulden, über die er gar nicht mehr verfügen darf. Weil er ist seinen Job quasi schon los. Er ist sich sicher, das, was ich zurzeit mache, das geht zu Ende. Die Verwaltung, die ich zurzeit innehabe, die habe ich noch ein paar Wochen und dann bin ich sie los. Nachdem ich Rechenschaft abgelegt habe. Das, was wir hier lesen, das ist nichts anderes als handfeste Veruntreuung. Jetzt lesen wir in Vers 8. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts ihrem eigenen Geschlecht gegenüber. Wieso bitte dieser Vers? Es ist eigentlich nicht lustig, was hier passiert. Hier veruntreut jemand handfest Besitz, der ihm gar nicht gehört. Und dann kommt sein Herr, der ihn eigentlich feuern will, und das wird er auch wahrscheinlich immer noch tun, kommt zu ihm und lobt ihn. Und ab Mitte von Vers 8 redet dann der Herr Jesus, also bis weil er klug gehandelt hatte, das ist das, was zum Gleichnis gehört. Und dann spricht der Herr Jesus, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts ihrem eigenen Geschlecht gegenüber. Der Herr Jesus kommentiert das auch noch positiv. Das ist fast die Höhe. Das ist fast ketzerisch, dass das in der Bibel steht. Die Frage ist, warum? Warum ist das Verhalten von diesem Verwalter lobenswert? Steht da, es ist ein ungerechter Verwalter. Wird seine Ungerechtigkeit gelobt? Nein. Ich bin sicher, dass weder dieser Herr von diesem Verwalter die Ungerechtigkeit gut findet, die er begangen hat, und der Herr Jesus schon gleich gar nicht. Und der Herr Jesus sieht sie auch nicht als Mittel zum Zweck. Die Ungerechtigkeit ist nicht das, weswegen er gelobt wird, sondern er lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Worin bestand seine Klugheit? Dieser Mann hat an seine Zukunft gedacht. Dieser Mann hat sich Gedanken gemacht, wie kann ich Vorsorge betreiben für meine Zukunft? Darin bestand seine Klugheit. Er hat einfach weitergedacht. Und jetzt dürften bei einigen die Alarmglocken angehen, irgendwie mit Vorsorge betreiben für die Zukunft. Da hat eigentlich der Jesus eine andere Meinung, oder? Das sagt er eigentlich, das soll man eigentlich nicht tun. Das ist richtig. Die Frage ist, was ist unsere Zukunft? Das ist jetzt übrigens keine rhetorische Frage. Was ist unsere Zukunft? Oder wo liegt unsere Zukunft? Danke, Simon. Im Himmel. Genau. Der Jesus sagt wohl wahr, dass man nicht Vorsorge betreiben soll für unsere Zukunft hier auf der Erde. Also nicht ganz so sehr daran denken soll, was man morgen zu essen hat oder anziehen soll, aber es ist ein Gleichnis. Und unsere Zukunft liegt im Himmel. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Dort liegt unsere Feste, unsere Zukunft, der wir uns sicher sein können. Und Jesus sagt, es ist durchaus klug, für diese Zukunft Vorsorge zu treffen, sich Gedanken zu machen. Und irgendwie ist es was uns abhanden kommt als Christen, weil hier steht, die Söhne dieser Welt, das ist eine Feststellung vom Herrn Jesus, sind klüger als die Söhne des Lichts ihrem eigenen Geschlecht gegenüber. Also Jesus beobachtet irgendwie, es ist völlig normal, dass in der Welt die Menschen sich Gedanken machen um ihre Zukunft. Aber wenn sie Christen werden, dann denken sie immer noch an die gleiche Zukunft. Aber sind nicht so schlau, sich über ihre eigentliche Zukunft, die sie damit dann haben, Gedanken zu machen. Also es geht hier nicht darum, dass Jesus einen ungerechten Verwalter wegen seiner Ungerechtigkeit lobt. Die Pointe ist, dass Jesus hier einen Mann hinstellt, der klug war, der sich Gedanken gemacht hat, wie seine Zukunft ausschaut und wie er seinen Besitz für seine Zukunft verwenden kann. Und genau so sollen wir unseren Besitz, unser Geld, was eigentlich nicht unser Geld ist, sondern das wir verwalten, weil irgendwann ist es weg, wenn wir sterben, wie wir das einsetzen können für unsere ewige Zukunft. Die Anwendung des Ganzen, die steht in Vers 9. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Hütten. Also, wir sollen nach dem gleichen Muster vorgehen. Wir sollen schauen, dass wir unseren Besitz, unser Geld einsetzen, um uns Freunde zu machen, die wir noch in der Ewigkeit haben, die uns dann aufnehmen. Geld einsetzen für ewige Freunde. Und das ist ein sehr, sehr spezielles Thema, was da Jesus in diesem Gleichnis anspricht. Und deswegen möchte ich ganz kurz mal einen kleinen Exkurs machen, weil ich denke, dem Thema bin ich es einfach schuldig, dass man es richtig einordnet und richtig wichtet. Alles, was irgendwo in der Bibel steht, ist wichtig. Sonst stünde es nicht da. Und es ist nur wichtig, es ist nützlich. Alles ist nützlich. Zum Beispiel zur Beführung, zur Zurechtweisung, zur Ermahnung, was wir alles so finden in diesem Vers, den Paulus an Timotheus schreibt. Alle Schrift ist nützlich, sogar irgendwelche Geschlechtsregister sind nützlich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Aber nicht alles ist gleich wichtig in der Bibel. Es gibt Dinge, die sind wesentlicher und wichtiger als andere. Und das Thema Einsetzen unseres Geldes, unseres Besitzes für die Ewigkeit ist ein Thema, was durchaus Stellenwert hat, sonst würde der Herr Jesus es nicht ansprechen. Aber es ist, wenn es darum geht, im Reich Gottes, im Werk Gottes zu arbeiten und Menschen für die Ewigkeit zu gewinnen, nicht das Wichtigste. Ich will das an einem Beispiel festmachen. Die Speisung der 5000. Ich denke, der Herr Jesus benutzt dieses Wunder, das er da tut, als Gleichnis, um den Leuten was zu zeigen. Also nicht umsonst redet er in Johannes 6 nach der Speisung der 5000 über das lebendige Brot, was er selber ist. Und er sagt zu seinen Jüngern, ihr sollt das austeilen an diese Leute, die dort hungrig sind. Worin bestand das Problem? Die Jünger sind da irgendwie zurückgeschreckt dafür und sagen, wir sollen das machen. Worin bestand das Problem? Im Geld? Nö. In Matthäus 14, da lesen wir davon, dass die Jünger sagen, na lass doch die Leute in die Dörfer und die Städte gehen, dass sie sich was kaufen. Das wäre eine Möglichkeit. In Lukas 9 bieten sich sogar selber an, ach, wir haben doch auch Geld, um Essen zu kaufen. Also irgendwie wäre das Problem ohne Wunder lösbar gewesen wahrscheinlich. Aber Jesus wollte, dass die Jünger es tun. Dass die Jünger Leute satt machen, um ihnen hinterher vom lebendigen Brot zu erzählen, das wirklich satt macht. Das Problem ist nicht Geld, im Werk des Herrn, das Problem sind Arbeiter. Der Mangel besteht in Leuten, die das Evangelium weiter sagen. Und trotzdem ist das Thema Geld ein Thema. Aber nicht das Wichtigste. Also, wir werden heute nicht darüber reden, heute Morgen, wie man das Evangelium weiter sagt. Das ist jetzt wichtigere Thema, aber nicht das Thema in dem Gleichnis. Es wird auch nicht darum gehen, wie man seine Gaben, seine Fähigkeiten einsetzen kann dafür. Das ist auch nicht Thema dieses Gleichnisses. Sondern wir wollen ein Thema hier anschauen, was wichtig ist, sonst würde es der Jesus nicht ansprechen, aber nur, dass wir unser Geld richtig für die Ewigkeit einsetzen, entbindet uns nicht davon, auch das Evangelium weiter zu sagen. So viel zum Einordnen von diesem Thema. Jetzt ist vielleicht einigen was aufgefallen, der Jesus spricht von Freunden in der Ewigkeit. Sind in der Ewigkeit nicht alle unsere Freunde? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Also wir sind alle Geschwister und das werden wir im Himmel auch sein. Und sind auf diese Art und Weise gleich eng miteinander verbunden. Mit allen anderen Gläubigen auf dieser Welt. Und im Himmel noch viel mehr. Aber dieser Text sagt, wir werden Freunde haben im Himmel. Einige, die mehr unsere Freunde sein werden als andere. Freunde, die uns aufnehmen in ihr Haus, das Gott ihnen bereitet hat. Die uns einladen. Schön, dass es sowas auch im Himmel noch gibt. Der Jesus sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Warum sagt er, dass das Geld oder der Mammon, wie er hier bezeichnet, ungerecht ist? Geld an sich ist doch nichts Schlechtes, oder? Also, ich meine, So ein Geldschein, der ist an sich ja nicht böse. Der wird nichts Ungerechtes oder Böses tun, wenn man die einfach nur rumliegen lässt. Aber ich denke, dass deswegen Jesus das Geld als ungerecht bezeichnet, weil es in der Regel für irgendwelche ungerechten Dinge gebraucht wird. Also schaut euch an, wie allgemein mit Geld umgegangen wird. In der Regel ist Geld zu was Schlechtem da. Zumindest der Großteil des Geldes auf dieser Erde, weil das wenigste an Geld auf dieser Erde geht für unsere Gehälter drauf und unsere Löhne und unsere Renten. Also mit Geld wird viel Unsinn angestellt. Und das empört zu Recht die Leute. Nicht umsonst gehören irgendwelche Manager, die irgendwelches Geld veruntreut haben, zu den unbeliebtesten Leuten in unserer Gesellschaft. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und der Jesus sagt, es gibt eine wunderbare Gelegenheit, man kann sowas Banales, eine Nummer auf einem bunten Zettel, der weg sein wird, wenn wir tot sind, den kann man gebrauchen, um was Bleibendes für die Ewigkeit dafür zu gewinnen. Das ist eine geniale Sache. Das ist mir sowas, was in der Regel gebraucht wird, um irgendwelchen Unsinn anzustellen in dieser Welt, womit auch wir irgendwelchen Unsinn anstellen können, dass wir das benutzen können, um uns Freunde in der ewigen Herrlichkeit zu machen. Stell dir das mal vor. Du nimmst Geld und sagst, ich will was tun für die Ewigkeit. Und nimmst dieses Geld und lasst mich ein Beispiel konstruieren. Spendest das für Leute, die Bibeln übersetzen. Und dann wären deine 50, 100, 20, 10 Euro, die du da vielleicht hingegeben hast, damit die Bibel in irgendeine unbekannte Sprache, einen unbekannten Dialekt übersetzt werden kann, die werden dafür verwendet. Und irgendein Stamm, irgendein Volk bekommt Gottes Wort und liest es und hört es und es bekehren sich dort mal 50, 60 Leute. Stell dir vor, du stirbst, das Geld, was du danach hast, ist weg, aber du kommst im Himmel an und es kommen irgendwelche, weiß nicht, irgendwelche Leute aus irgendeinem Stamm, die du noch nie gesehen hast in deinem Leben, wo du noch nicht mal wusstest, dass es die Leute gibt. Die kommen zu dir und begrüßen dich in der Ewigkeit und sagen, durch dich, durch das, was du gegeben hast, bin ich hier. Und da hast du noch nicht mal was sagen müssen vom Evangelium. Und laden dich ein in ihre ewige Hütte, wie es hier steht. In das Haus, was der Herr ihnen bereitet hat. Und laden dich ein. Wenn jemand einlädt, gibt es was zu essen. Und da haltet ihr euch beim Essen, wie ihr jeweils zum Herrn finden durftet. Und über den Herrn Jesus. Das ist vielleicht ein konstruiertes Beispiel. Oder du meinst vielleicht, das ist ein konstruiertes Beispiel, aber genau so läuft's. Genau so kann das gehen. Dass wir was recht Banales, worüber wir nur Verwalter sind, nutzen können, um uns echte Freunde zu machen, die wir auf ewig nicht verlieren. Und der Jesus macht das nochmal deutlich in den nächsten drei Versen. Ich lese ab 10 weiter. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Jesus macht klar, welchen Stellenwert Besitz und Geld haben sollte in unserem Leben. Er sagt, das, was wir hier haben, und meinetwegen verdienst du sehr, sehr gut und denkst, ich habe ja viel. Und wir haben eigentlich alle viel in der westlichen Welt. Aber der Jesus sagt, das, was ihr jetzt habt, ist eigentlich gering. Wirklich viel gibt es, wenn der Herr uns im Himmel belohnt. Zweiten Vergleich, den er zieht, oder die zweite Gegenüberstellung, die er macht, er stellt diesen ungerechten Mammon dem Wahrhaftigen gegenüber.
Warum ist das Geld nichts Wahres? Das Geld kann wahrer Gegenwert. Wie gesagt, das ist ein Zettel auf einer Nummer. Das ist ein System, was wir uns selber gegeben haben, irgendwie als Gesellschaft. Und irgendwann ist das weg. Aber das, was wir in der Ewigkeit haben, das wird bleibend sein. Das wird wahrhaftig sein. Wir können vieles für Geringes bekommen und Wahrhaftiges für Geld. Dritte Gegenüberstellung, die ihr macht. Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Wie gesagt, das, was wir unter unserer Verwaltung haben, das verlieren wir. Und das, was wir im Himmel haben werden, ewige Freunde, die sind unser. Die können wir nicht verlieren. Wir werden nicht mehr sterben werden. Und sie werden uns auch nicht weggenommen. Weil es sind Freunde in den ewigen Hütten. Und Geschwister, es ist so was Geniales, dass man so wenig, aus so wenig, was wir hier haben, aus was, was am Ende keinen bleibenden Wert hat, so vieles mit bleibendem Wert machen können. Und es ist schön, dass der Herr uns am Ende für das, was wir hier für ihn einsetzen, belohnen wird. Und ich will kurz noch was sagen zu ewigen Lohn, zu Lohn im Himmel, weil ich denke, wir haben manchmal eine sehr, sehr komische Vorstellung von Lohn im Himmel. Ist es überhaupt geistlich? Ist es geistlich, Lohn, was wir bekommen in der Ewigkeit, als Motivation zu nehmen, hier was zu tun? Wäre es nicht viel besser aus reiner Selbstlosigkeit? Geschwister, es ist nicht ungeistlich, ewigen Lohn als Motivation für unser Handeln zu nehmen. Selbst der Herr Jesus hat sich mit was motiviert. Wir lesen im Hebräer Kapitel 12, Vers 3, glaube ich, dass er wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete. Und der Herr Jesus ist selbstlos. Er hat selbstlose Liebe. Und selbst er freut sich, dass er für das, was er erleidet, was bekommt. Paulus, Beispiel aus 1. Korinther 9, sagt, ich verzichte auf Rechte, die ich hätte. Ich verzichte auf Versorgung durch Gemeinden, obwohl ich Apostel bin, um meinen ewigen Lohn zu maximieren, um Menschen zu gewinnen. Es ist keine ungeistliche Einstellung zu sagen, ich strebe nach ewigen Lohn. Wie funktioniert Lohn im Himmel? Weiß nicht, wer von euch hat mal Instrument gelernt? Als Kind. Einige wahrscheinlich. Weiß nicht, also ich habe Klavier gelernt. Es gab eine Phase, wenn auch nur eine Phase, wo ich vom Üben nicht so viel gehalten habe. Ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendeine Belohnung bekomme, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Aber wir machen jetzt ein Beispiel. Da ist der Peter und der Peter soll Klavier lernen. Und immer wenn der nicht üben will, aber trotzdem übt, kriegt er ein Eis dafür. Weil ich meine, wer isst nicht gerne Eis? Warum macht man das? Warum belohnen Eltern ihre Kinder zum Beispiel fürs Klavierüben? Können auch ordentlich antreiben. Kommt vielleicht auch was bei rum. Aber der Peter, der motiviert sich mit dem, was er dafür bekommt, zum Üben. Und irgendwann wird er besser in dem, was er tut und besser und besser. Und irgendwann ist er erwachsen und kann gut Klavier spielen. Irgendwann ist er älter und hat Familie und dann ist er 40 und kommt von Arbeit. Spielt immer noch gern Klavier. Wenn er sich jetzt mit 40 ans Klavier setzt, denkt er, er bekommt von seiner Frau ein Eis? Natürlich nicht. Aber er hat sich mit was er als Belohnung erhalten hat, motiviert, was zu tun. Und er lernt dadurch, dass das, was er tut, wo er eigentlich keine Lust drauf hatte, dass ihm das jetzt auch ohne Belohnung Freude macht. Das ist das Prinzip dahinter. Es hinkt, dieser Vergleich, an der Stelle, natürlich. Weil wir werden unseren Lohn trotzdem noch obendrauf bekommen. Aber der Herr ist ein Gott, der gütig ist, der gern gibt. Es geht hier nicht um Errettung, wenn wir über Lohn im Himmel reden, wenn wir um ewigen Lohn reden. Es geht nicht darum, ob man durch was, was man tut, dorthin kommt, ob man errettet wird. Sondern es geht darum, dass bei Gott nichts billig ist. Er rettet uns nicht einfach nur, sondern unsere Nachfolge, die dann folgt, was wir für ihn einsetzen und tun, das ist ihm was wert. Und er ist gut zu uns und will uns dafür was geben. Und wenn wir sagen, mein ewiger Lohn ist ein guter Ansatzpunkt zu sagen, deswegen kann ich vielleicht hier auf ein bisschen was verzichten. In dem Falle Besitz oder Geld. Dann ist das eine gute Motivation. Und vielleicht gibst du was von deinem Besitz, um es zu investieren in ewige Freunde. Und vielleicht bekommst du schon hier auf der Erde mit, wie sich Menschen bekehren, wie Menschen zum Herrn finden durch das, was du tust. Und merkst, wie gut das eigentlich ist und wie viel Freude das macht, sich einzuschränken, auf was zu verzichten, um dafür viel, viel Wertvolleres zu gewinnen. Und machst es nicht nur des Lohnes wegen, in der Konsequenz. Das ist, wie Lohn funktioniert. Und deswegen ist es ein gutes Prinzip. Weil der Herr jemand ist, der uns gerne gibt. Wenn wir ihn bitten. Wusstet ihr, dass es Lohn für Gebet gibt? Der Herr sagt, Matthäus 5, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ deine Tür hinter dir und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Na bitte, was soll denn Lohn für Gebet sein? Hab ich schon mal drüber Gedanken gemacht. Was für Lohn gibt es denn vom Beten? Sagst du vielleicht, ja, wenn sich Gebet erfüllt, wenn es eine Gebetserhörung gibt. Das mag sein, das ist aber nicht immer der Fall. Was ist der tiefer liegende Lohn fürs Beten? Gehen wir zurück zum Peter und seinem Eis. Eltern von Peter denken sich, der kriegt ja jedes Mal sein Eis vom Klavier, nach dem Klavierüben, deswegen übt er jetzt ganz viel, deswegen kriegt er ganz viel Eis, deswegen kaufen wir uns so eine Vorratspackung Eis und stellen die in den Tiefkühlschrank, so einen Eimer, so einen 10-Liter-Eimer. Und nachdem der das fünfte Mal ordentlich geübt hat, denken sich die Eltern bestimmt, naja, kann er sich eigentlich selber rausnehmen. Kennt ihr das Prinzip mittlerweile, wenn er geübt hat, da geht er einfach hin und nimmt sich was. Nee, natürlich nicht. Bringen unseren Kindern bei, dass sie danach fragen sollen. Warum eigentlich? Wenn sie wissen, wie es funktioniert. Warum sollen sie immer wieder fragen? Weil sich bei dem Peter über 10, 15, 20 Jahre ein Gedanke hier oben festsetzt. Er fragt und bekommt was. Und bei ihm brennt sich ein Gedanke ein. Nämlich, dass die Eltern ihm gerne geben. Der Herr weiß auch, ohne dass wir beten, was wir brauchen. Ohne Frage. Der weiß das. Und wenn du die Frage stellst, warum soll ich ihn darum bitten? Na, um ihn besser kennenzulernen. Das ist der Lohn von Gebet. Dass sich ein Gedanke bei uns festsetzt, nämlich, dass er gut zu uns ist. Wie schaut der Lohn, jetzt gehen wir zurück zu Lukas 16, wie schaut der Lohn aus, den wir mit unserem Besitz erlangen können? Wie gesagt, ich hatte lange Zeit eine komische Vorstellung von Lohn im Himmel. Ich habe mir vorgestellt, und das ist einfach dummerweise so, weil so sind wir in unserer Gesellschaft geprägt, wir hören Lohn und denken an Geld. Aber so ist es nicht. Wir kommen nicht in der Ewigkeit an und dann wird so ein Säckchen Geld hingestellt. Das ist kein Lohn im Himmel. Der ist viel, viel besser. Was ist der Lohn in Lukas 16? Es sind echte Menschen. Die Seelen echter Menschen, die wir gewinnen können als Freunde, wenn wir mit unserem Besitz, mit unserem Geld verantwortungsvoll umgehen. Und das ist schön, das hier so zu erzählen, wenn es nicht konkret ist. Also, weil ich habe mir Gedanken gemacht bei der Vorbereitung, wie gehe ich eigentlich mit Geld um? Und ich habe festgestellt, dass mein Umgang mit Geld eigentlich sehr, sehr, sehr fragwürdig ist. Und ich denke, da geht es nicht mir nur so. Weil wenn ich mein Geld bekomme, meinen Lohn jeden Monat, dann ich bestreite halt meine Ausgaben davon, dann haue ich immer hier sonntags was in dieses Körbchen rein und manchmal schenke ich vielleicht Leuten Dinge. Und manchmal schenke ich auch Leuten Dinge, die in die Richtung gehen könnten, wie das hier gemeint ist. Also manchmal schenke ich ungläubigen Freunden von mir mal ein evangelistisches Buch, was ich gekauft habe oder sowas. Oder. Aber irgendwie ist das eine halbgeweihte Sache. Wofür wurde der Verwalter gelobt, der Ungerechte? Weil er klug gehandelt hatte. Wenn wir das anwenden wollen, was hier steht, dann sollten wir uns vielleicht darüber Gedanken machen, wo können wir denn Geld investieren für ewige Freunde? Wo haben wir denn überhaupt die Gelegenheit dazu? Das können wir uns überhaupt, also vorher mal überlegen, weil das ist kluges Handeln. Indem man sich vorher hinsetzt und an seine ewige Zukunft denkt und schaut, welche Gelegenheiten habe ich denn hier in meinem Leben? Geld und Besitz einzusetzen. Wie kalkulieren wir mit unserem Geld, was wir bekommen? Mit unseren Taschengeldern, Gehältern, Löhnen und Renten? Wie gehen wir damit um? Machen wir uns vorher Gedanken, die Ewigkeit ist mir das Wichtigere, so und so viel will ich auf jeden Fall dafür geben. Kalkulieren wir das? Stellen wir uns klug an, wenn es darum geht, unser Geld für den Herrn zu verwenden. Such dir Gelegenheiten. Such Kontakt zu Leuten, die Gottes Wort auch verkündigen, Missionaren oder sowas, oder Leuten, die vielleicht ja Missionare im Ausland sind und anderen Menschen vom Evangelium erzählen und nicht irgendwo angestellt sind, sondern irgendwie abhängig vom Herrn leben müssen oder leben wollen. Such dir solche Leute. Unterstütze sie mit deinem Geld. Such Kontakt zu Menschen, die Geld gebrauchen können, um es für den Herrn zu investieren. Gib Geld aus, um gastfrei zu sein. Lass dir das was kosten, dass du gerne Gemeinschaft hast mit Menschen, die den Herrn noch nicht kennen. Zu euren Nachbarn, euren Arbeitskollegen. Gebt nicht immer nur Geld fürs Essen aus, was ihr an Geschwistern vorsetzt, sondern auch mal für das, was ihr euren anderen Freunden, die ihr vielleicht habt, vorsetzt. Vielleicht gibt's ab und zu mal die Situation, dass Leute aus der Gemeinde, die irgendwie für den Herrn unterwegs sind, fürs Evangelium unterwegs sind, am Evangelium dienen, vielleicht was ganz Materielles brauchen. Ein Auto zum Beispiel. Und dann kommen sie und wollen sich ein Auto leihen und dann musst du sagen, ja, das ginge schon, also ich würde mein Auto gerne weggeben, ist frei, ja, das geht ganz schlecht wegen der Versicherung. Dass die Situation ab und zu gibt, dann schreck doch ein bisschen mehr Geld in deine Autoversicherung. Also macht's euch Gedanken drüber, welche Gelegenheiten habt ihr? Eine Frage ist noch offen. Du sagst vielleicht, aber ich habe doch gar nicht viel. Ich bin ein armer Student. Geschwister, Studenten sind niemals arm. Wenn, dann faul, wenn sie arm sind. Es gibt keine armen Studenten. Es gibt schon welche, aber wenn du sagst, okay, ich habe doch eigentlich gar nicht viel Geld, ich kriege kein eigenes Geld, ich kriege von meinen Eltern ein bisschen Taschengeld vielleicht, wenn du noch jünger bist oder ich habe keine Arbeit und verdiene kein eigenes Geld und bin auf Hilfe vom Staat angewiesen oder was auch immer. Lesen wir hier was davon, dass wir viel einsetzen sollen? Von der Menge steht hier nichts. Es geht darum, dass du mit dem, was du hast, sinnvoll umgehst. Mit dem, worüber du als Verwalter eingesetzt bist. Dass du damit klug umgehst, weil irgendwann wird deine Verwalterschaft von dir genommen. Irgendwann gehst du heim zu deinem Herrn und dann ist die Frage, wie du Vorsorge getroffen hast. Und wenn du nicht viel hast, dann ist das so. Dann ist das okay. Dann setz mit dem wenigen, was du hast, setz es gut und treu ein. Es geht hier nicht um Masse. Nie beim Herrn. Denkt an die Gelegenheit, wo der Jesus erzählt von dem Schriftgelehrten, der brav seinen Zehnten gibt. Und von der armen Witwe, die quasi alles gibt, was sie hat für Gott. Um Menge geht's nicht, sondern um Treue. Letzter Vers, Vers 13. Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus sagt, das, was hierfür nötig ist, ist eine Entscheidung. Entweder oder. Es ist wie mit allen Dingen in unserem praktischen Leben, in unserem praktischen Christenleben. Bei vielen Dingen geht es nicht darum, sich anzustrengen, irgendwie sich zu verbiegen, um näher an dem zu leben, wie der Jesus ist, sondern um eine Entscheidung zu treffen. Sich Gott zur Verfügung zu stellen, zu sagen, ich will das tun, gebrauch mich dafür. Paulus sagt, als er die Korinther schreibt, in 1. Korinther Kapitel 3, jeder soll an der Gemeinde, und es geht jetzt nicht nur um in der Gemeinde, sondern an der Gemeinde, mitbauen, entsprechend seinen Fähigkeiten, seinen Gelegenheiten. Und da geht es viel um auch um ewigen Lohn, und da sagt er, den kannst du verlieren, wenn du die falsche Entscheidung triffst. Und zur Errettung haben wir sicher. Ist ja nicht das Thema hier. Aber unseren Lohn können wir verlieren. Wird dich der Herr deswegen weniger lieben? Nö. Wirst du nicht in der Ewigkeit ankommen, wenn du dein Geld nicht im Sinne des Herrn einsetzt? Nö, das wird auch nicht passieren. Paulus schreibt an die Korinther, auch wenn du schlecht umgehst mit dem, was deine Aufgabe ist, wirst du gerettet werden. Die Frage ist, ist es das wert? Nicht umsonst steht dieses Gleichnis hier in Lukas 16 nach dem Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Steht nicht umsonst danach. Weil da haben wir einen, der die falsche Entscheidung trifft. Der geht hin, nimmt sein Erbe und vergeudet es. Kommt er am Ende beim Vater an? Ja. Hat ihn der Vater weniger lieb deswegen? Nein. Aber die Frage, ist es das wert? Er ist am Ende da, aber das, was er eigentlich mal für ihn bestimmt war, hat er vergeudet. Ist schlecht damit umgegangen. Und Jesus sagt hier in Vers 13, er sagt, kein Hausknecht kann zwei Herren dienen. Das, was du treffen musst, ist eine Entscheidung. Will ich mit dem, was mir gegeben ist, an Besitz, an Geld, will ich damit klug im Hinblick auf die Ewigkeit umgehen oder lasse ich es sein? Ist deine Entscheidung. Kannst machen, wie du willst. Die Frage ist, ist es das wert, das, was man haben könnte? Echte Menschen als Freunde in der Ewigkeit. Ist es das wert, sich das entgehen zu lassen? Ich denke, das ist nicht wert. Im Gegenteil, es ist es wert, hier ein bisschen was zu verzichten, mit ein bisschen weniger klarzukommen, um eben Menschen zu gewinnen mit dem, was uns als Besitz und als Geld gegeben ist.